Ja, ein gewaltiges Zeugnis von unserem Herrn und von seinem Werk an uns, aber auch eine gute Hinleitung zu der Predigt. Zu der Grundlage der Predigt habe ich den Psalm 73 genommen. Wir haben heute auch schon einen Psalmsonntag. Es ist wieder ein Psalm. Psalm 73, ich möchte von Vers 2 bis Vers 14 zunächst lesen. Psalm 73 von Vers 2. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn sie leiden keine Qual bis zu dem Tod. Und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf der Erde. Darum wendet sich auch sein Volk zu ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, was? Soll Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Ungerecht, oder? Jeder kennt Ungerechtigkeit. Ich glaube, von Kindheit an kennen wir Ungerechtigkeit. Unsere Kleinsten sind 1,5. Aber die wissen ganz genau, was ungerecht ist. Wenn einer von beiden bei Oma auf dem Schoß sitzen darf und der andere es nicht als erstes geschafft hat, ein großes Geschrei. Wie ungerecht, wie unfair. Ich war nicht der Erste. Es ist auch ganz schrecklich, auch als Elternmama die Entscheidung zu treffen, wem gibt man jetzt als erstes den ersten Happen. Weil es ist irgendwie immer ungerecht und es gibt immer Geschrei. Man ist immer der Zweite. Und ähnlich beim Trinken oder Spielzeug oder egal was es ist. Es ist alles so ungerecht und das merken die Kinder im kleinsten Alter. Es ist so ungerecht. Und jeder Mensch hat ja einen Gerechtigkeitssinn. Davon bin ich persönlich überzeugt. Ich denke, es ist bei jedem etwas anders ausgeprägt. Es gibt Menschen, die ein sehr, sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden haben, die ja förmlich darunter leiden bei der Ungerechtigkeit. Die anderen vielleicht nicht ganz so intensiv und trotzdem ist es eine Erfahrung, die mit Sicherheit jeder von uns mehrmals im Leben schon gemacht hat. Diese Ungerechtigkeit. Und wenn man den Psalm 73 so liest, die ersten Verse, ich kann da sehr gut mitfühlen mit dem Asaf. Warum strenge ich mich überhaupt an? Für wen tue ich das überhaupt? Es ist sowieso alles so ungerecht. Es ist einfach alles so schrecklich unfair. Und ich mühe mich ab. Ich kämpfe jeden Tag. Vergeblich. Kürzlich erzählt ein Kollege von mir, der hat sich ein ferngesteuertes Fahrzeug gekauft. Der Verkäufer, der hat ihn darauf hingewiesen, hat gesagt, seien Sie vorsichtig. Es ist etwas schwer zu bedienen. Es kann sein, dass Sie gleich in der Anfangsphase das Ding kaputt machen. Haben Sie keine lange Freude dran. Naja, das ist auch genauso geschehen. Das Fahrzeug war nicht ganz kaputt, aber es war ziemlich stark angeschossen. Das heißt, wenn man damit etwas gefahren ist, so erzählte er, da hat es ein bisschen verbrannt gerochen, also hat der Motor einen abgekriegt. Er hat das wieder fein säuberlich eingepackt, brachte es wieder zum Händler und sagte, ja, es gefiel ihm nicht ganz so. Er wollte sich ein besseres kaufen. Und da meinte der Händler noch, wahrscheinlich hat es kaputt gemacht. Nein, nein, guck, sagt er, können wir testen, funktioniert ja noch. Ja gut, so hat er den Umtausch tätigen können, hat ein anderes Fahrzeug gekriegt und freute sich und erzählte es mir. Und ich habe nur gedacht, wie ungerecht, wie unfair. Ja, ich bin vielleicht der Nächste, der dieses kaputte Fahrzeug kauft. Diese Ungerechtigkeit, was soll das? Warum gibt es Menschen, die sich sowas erlauben? Einfach dieses Offensichtliche. Vor einigen Tagen ging ich auf der Bielefelder Straße zu Fuß und sah dieses Fahrzeug, das wir gerne meiden, das die Geschwindigkeitskontrolle durchführt, das Blitzerauto. Und habe gedacht, okay, das ist natürlich eine gute Stelle hier. Und in dem Moment kam ein Polizeiauto entgegen. Und ich drehte mich um, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich aus dem Reflex, und sah, wie das Blitzerauto die Polizei einmal gewarnt hat. Hallo, wir stehen hier, bitte nicht so schnell fahren. Das sind ja quasi Kollegen. Ich habe nur gedacht, was soll das? Das geht doch gar nicht, oder? Also man darf, also meines Wissens nach darf man keinen warnen, wenn da so ein Blitzer steht. Nun, um euch nichts Falsches zu erzählen, ich habe mal den Gesetzestext rausgesucht. Und als ich den gelesen habe, fand ich das noch ungerechter. Da heißt es nämlich, Warnung unbefugter Dritter vor verdeckter Geschwindigkeitskontrolle beeinträchtigen die ordnungsgemäße Durchführung präventiv polizeilicher Aufgaben auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung und stellen eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Heißt unterm Strich im normalen Deutsch, es gibt Menschen, die dürfen warnen, aber wir normale Bürger nicht, weil wir sind die Dritten. Wir dürfen es nicht. Also wenn die Polizei den Eindruck hat, sie sollte sich gegenseitig warnen, dann stört das die Öffentlichkeit nicht. Aber wenn wir es tun, dann stört das die Öffentlichkeit. Unfair, oder? Mir ist zwar kein Fall bekannt, dass jemand durch eine Lichthupe Strafzettel bekommen hat, aber durch Menschen, die Warnschilder aufstellen, die werden dafür bestraft, weil sie andere warnen. Das ist schon ziemlich ungerecht. Das ist schon ziemlich unfair. Vor allem dann, wenn man sich lange anstrengt, nach den Regeln zu fahren und da wird mal geblitzt, weil einer sich mal eben an die Regel gehalten hat. Wie unfair. Manch einer erlebt es vielleicht auf Arbeit. Er ist seit 20, 25 Jahren immer an dem gleichen Arbeitsplatz. Fleißig, zuverlässig, leistet eine sehr gute Qualität. Da ist noch nie einer gekommen und hat gesagt, schön, dass du für mich arbeitest. Wenn du da bist, dann weiß ich, es läuft alles gut. Ja, das ist schon fast vielleicht zu viel verlangt. Ist okay, es würde reichen, wenn es eine kleine Lohnerhöhung gäbe. Das wäre schon okay. Aber ist auch nicht der Fall. Seltsamerweise bekommen die Lohnerhöhung immer die Faulsten im Betrieb, oder? Die oft krank sind, die irgendwie rumlaufen und den Eindruck tun, sehr beschäftigt zu sein. Komischerweise kriegen die immer die Lohnerhöhung. Unser einer, der so fleißig ist, alles vergeblich. Dieser Einsatz, diese Qualen. Als Schüler fand ich das total unfair, wie die Noten vergeben wurden. Nun, ich denke, das ist so, ich werde mich mal in die Richtung drehen. Ich denke mal, da sind die Menschen, die mitfühlen. Wenn man mit Lehrern spricht, die behaupten das sogar selber, dass Noten unfair sind. Aber man muss ja eben irgendwie so eine Zahl hinschreiben. Und wir haben immer behauptet, gerade vor den Zeugnissen spielen die Lehrer wahrscheinlich sehr viel mit dem Würfel. Ja? Zum Glück gibt es in Deutschland auch 6 Zahlen, so kann der Würfel voll ausgeschöpft werden. Die Zahl oder diese Noten ist wirklich eine absolut unfaire Geschichte. Mein Abschlusszeugnis ist durch so eine kleine Zahl total verbockt worden. Ich brauchte in Deutsch quasi eine 3. Würde mir reichen für einen Realschulabschluss. Deutsch ist nicht so mein Fach. Englisch auch nicht, aber in Englisch habe ich es irgendwie geschafft, eine 3 zu bekommen. Vielleicht fiel der Würfel gerade günstig, ich weiß es nicht. Aber ich hatte meine 3 und die brauchte ich auch in Deutsch. Die Lehrerin hat sich aber dafür entschieden, mir eine 4+ zu geben. Nun, zwischen 4+ und 3-, ist ja nicht viel. Zumindest für den Lehrer hatte ich so gedacht. Und ich habe mir viel Zeit genommen und erstmal mit sehr netten Worten, anschließend auch mit sehr bestimmten den Lehrer dazu zu überzeugen, mir doch vielleicht eine 3- zu geben, weil davon hängt ja mein Abschluss ab. Da hätte ich meinen Realschulabschluss. Aber ich bin als Hauptschüler von der Schule gegangen, weil ich meine 3- nicht bekam. Unfair. Ungerechtigkeit. Oder es ist einfach Unrecht. Es gab einige auch in der Klasse, die ihre Qualifikationen nicht gekriegt haben fürs Abitur, einfach durch so eine kleine Zahl. Da hätte man auch ein Auge zudrücken können, oder? Ist ja total unfair. Das ist so ungerecht. Es ist einfach alles ungerecht. Aber jeder Mensch, ja, hat auch irgendwie so ein Bedürfnis, ja, nach einer gewissen Wertschätzung auch, oder? So ein bisschen Achtung. Nicht unbedingt dieses Übermäßige, nicht zu viel, nicht einmal hochgehoben wie so ein Superstar. Nein, so ein ganz normales Wertschätzungsgefühl ist doch ganz normal. Das steht doch irgendwie doch jedem Menschen zu, oder? Es steht doch jedem Menschen zu, wertgeschätzt zu sein, Achtung zu bekommen. Es ist richtig unfair, dass man das manchmal noch nicht mehr von seinen Kindern bekommt, von seinem Ehepartner, von seinen Geschwistern. Niemand gibt mir diese Achtung. Den anderen geht es gut. Mir aber nicht. Es ist einfach ungerecht. Die normalsten Dinge des Lebens stehen mir als wenn nicht zu. Die bekomme ich einfach nicht. Es ist unfair. Es ist zum Schreien. Und so konnte ich mich in der Vorbereitung gut auch an die Zeit erinnern, wo ich noch deutlich jünger war, wo ich diese Menschen so angeguckt habe, die so viel konnten, die so viel waren. Mann, ich fand das immer unfair. Ja, die konnten zig Instrumente spielen, haben gesungen wie Nachtigall und wenn sie geredet haben, dann hörte die Welt zu und wenn die was beschlossen haben, dann war es Gesetz. Das war einfach so. Wer wollte was von mir? Ja, ich wollte nicht zu viel, aber so wenigstens ein bisschen. Ja? Also wenn man an den Andreas denkt, dass man wenigstens sagen konnte, ja, das kann er besonders gut. Das würde mir schon reichen. So viel will ich doch gar nicht. Nur ein bisschen. Oder er ist besonders gut im, weiß nicht, irgendwas. Eine Sache. Das würde mir reichen. Ich will nicht 3 spielen. Eins wäre schon super. Das ist doch irgendwie auch so ein bisschen, ist das nicht das Recht des Menschen? Etwas zu sein, einmalig zu sein, Gehör zu bekommen, wenn man redet, ist das nicht normal? Anderen Leuten scheint es alles einfach in den Schoß zu fallen. Die rutschen so durchs Leben und das Glück läuft ihnen hinterher und sagt, hier, nimm mich, ich bin da. Was ist mit mir? Immer nur vom Pech verfolgt. Der Asaf sagt, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen. Ich war neidisch auf die Menschen, denen es gut geht, die das Glück mit Händen und Füßen herbeiwürgen, die das Recht beugen. Denen geht es immer gut. Das sind die Reichen und Schönen, so wie jemand mal zu mir sagte, die oberen 5000. Was ist mit mir? Gibt es überhaupt eine Antwort auf die Ungerechtigkeit, die wir im Alltag erleben? Gibt es überhaupt einen Trost? Können wir überhaupt irgendeinen Weg finden, damit zu leben? Geht das überhaupt? Ich möchte aus dem 2. Teil des Psalms, den werde ich nicht ganz lesen. Ich werde nur einige Verse hervorheben. Ich möchte 3 Gedanken weitergeben, die zunächst vielleicht billig klingen werden. Aber für mich wurden sie im Laufe der Vorbereitung immer wertvoller und richteten meinen Blick auf etwas völlig anderes. Im Vers 24 lesen wir, Psalm 73, Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Es gibt ein Danach. Es gibt ein Später. Es wird noch mal ein Danach oder es gibt ein Danach. Es kommt noch was. Es ist nicht alles Ende hier. Interessant ist für mich auch festzustellen, dass Gott selber Unrecht erlebt, jeden Tag. Wenn er auf die Welt schaut, auf die Menschen schaut, erlebt er jeden Tag zigmal Unrecht. So wie er sich das Ganze vorgestellt hat, funktioniert nicht. Er kam mit diesem scheinbar nicht zurecht. Das wurde ihm zu viel und es heißt vor der Flut Noahs, es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hat. Diese Ungerechtigkeit, sich anzuschauen, dass er bereute es. Also schickte er die Sintflut. Anschließend gab er Gebote. Und viele dieser Gebote regeln das Miteinander von Menschen. Da geht es um ganz alltägliche Dinge. Man soll den Lohn zahlen, der zu zahlen ist. Man soll dem Tagelöhner den Lohn nicht am nächsten Tag zahlen und solche Sachen. Viele Dinge sind einfach ganz normale Regelungen des Alltags, weil Gott diese Ungerechtigkeit doch vielleicht ein Stück weit verringern wollte, dass er dieses Unrecht nicht so erleben muss. Aber es kommt noch schlimmer. Gott selbst wird Unrecht behandelt. Gott selbst erlebt auch nicht das so, dass er zu Recht und mit Recht behandelt wird. Ich las vor einigen Tagen das Buch Maleachi. Ich habe es einmal durchgelesen und irgendwie kriegte ich da keinen Zugang zu. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Es ist nicht viel, es sind nur 3 Kapitel. Wenn es einer mal von euch lesen möchte, es ist faszinierend. Es ist ein Beschwerdebrief Gottes. Gott beschwert sich bei seinem Volk, weil er sich zu Unrecht behandelt fühlt. Und das mit Recht. Er sagt zum Beispiel, es wird ständig Verträge mit mir gebrochen. Ständig geschieht Vertragsbruch mit mir. Er spielt dort auf den Ehebund an und sagt, dieser Bund, dieser Vertrag mit mir, ich bin ein Teil dessen, wird ständig gebrochen, da achtet keiner drauf. Moment mal, ich bin auch ein Teil dieses Vertrages. Heutzutage ist Vertragsbruch etwas ganz, ganz Schlimmes. Vertragsbruch ist etwas ganz Schlimmes in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt. Je nachdem, wie viel Vermögen dahinter steckt, kann das in die Millionen Strafen gehen. Einfach nur, weil man den Vertrag gebrochen hat. Gott sagt, der Vertrag mit mir wird ständig gebrochen und man macht es einfach so weiter. Es ist ungerecht. Wenn es um das Opfern geht, kriege ich immer das minderwertige Vieh. Ja, das Lahme, das Blinde, das Verkrüppelte, das ist gut genug für mich zum Opfern. Gott sagt sogar, schickt mal dieses Tier zu eurem Statthalter und hört mal, was er sagen wird darauf. Er wird euch nicht dafür segnen, wird nicht sagen, ei, ei, hast du gut gemacht. Aber für mich ist es gut genug. Für mich ist es gut genug. Das Verkrüppelte, das minderwertige Vieh, wo man auch noch nicht mal auf dem Markt was Gescheites für kriegt, das ist zum Opfern genau gut. Für mich ist es gut genug. Das ist doch ungerecht, oder? Gott sagt sogar, ich bin Vater dieses Volkes. Einem Vater steht eine Ehre zu. Wo bleibt meine? Wo bleibt meine Ehre als Vater? Niemand achtet darauf. Es ist euch egal. Ich bin Vater. Wo bleibt meine Ehre, sagt er. Wenn es um den Zehnten geht, dann sagt Gott, wo ist es? Na, ein Teil kommt manchmal an, aber ein Teil nicht. Ich möchte den ganzen Zehnten haben. Gib mir alles. Und dann guck mal, was dann passiert. Meinst du nicht, dass ich imstande bin, euch zu segnen? Wo bleibt mein Zehnt? Und zu guter Letzt wird Gott beschuldigt, ein Lügner zu sein. Gott wird beschuldigt, ein Lügner zu sein, weil er behauptet, das Volk zu lieben. Und das Volk sagt, was? Wann hast du denn das gemacht? Du liebst uns? Wissen wir nichts von. Das kann ja jeder behaupten. Gott wird als Lügner beschuldigt. Geschwister, aber es gibt ein Danach. Bei all dieser Ungerechtigkeit gibt es ein Danach. Und dann lesen wir in Maleachi, Kapitel 3, die Verse 19 bis 21. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, Da werden alle Übermütigen, übrigens der gleiche Begriff, den Asaf auch verwendet, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos gehandelt haben, wie Spreu sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Vernichtung bis in die Wurzel. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und die Heilung wird unter ihren Flügel sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Füßen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscharen. Es gibt ein Danach. Das letzte Wort spricht nicht die Ungerechtigkeit. Das letzte Wort spricht kein Mensch. Das letzte Wort spricht der Herr. Und ich kann mir das Bild gut vorstellen, wenn die Menschen endlich mal die Gerechten zu ihrem Recht kommen. Ich kann mir das Hüpfen der Kälber gut vorstellen, wie sie im Frühling aus dem Stall hüpfen. Was für eine Freude. Es wird Gerechtigkeit geben. Es gibt ein Danach. Und es gibt eine Sicherheit. Im Vers 26 im Psalm lesen wir: Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Es gibt eine Versicherung, es gibt eine Garantie, die hält auf jeden Fall. In der ganzen Ungerechtigkeit gibt Gott eine Versicherung und die ist er selbst. Er sagt, ich bin ewig und alles, was vergeht und alles, was da war und was kommen wird, das wird weggehen. Aber ich bin ewig und ich bleibe. Nun, es gibt in diesem Psalm, in diesem Vers auch ein kleines Wortspiel. Wenn mir Leib und Seele vergehen, dann kommt der Begriff weiter als Herz. So bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels. Nun, Seele und Herz ist in der Bibel sehr verwandt, man kann die teilweise austauschen. Das heißt, wenn Leib und Seele vergehen, da gibt es etwas in der Seele, in unserem Herzen, das bleibt. Das übersteht sogar dies Vergängliche. Es geht nicht verloren. Gott gibt uns eine Versicherung ins Herz hinein, auch wenn das Herz kaputt geht, zerstört wird. Der Inhalt dieses Herzens bleibt ewig. Es ist Gott selbst, der sich als Versicherung gibt in unser Herz hinein. Und er ist derjenige, der uns Sicherheit gibt. Er ist der Inhalt unseres Herzens. Er ist unser Fels. Er ist die Sicherheit, auf der wir stehen können, auf der wir zuverlässig unser Leben aufbauen können, trotz Ungerechtigkeit, trotz der täglichen Schmach, die wir erleben können. Und viel mehr, Asaf sagt, dass diese Sicherheit im Herzen auch sein Teil ist. Ich habe einfach Erb davor geschrieben, ist mein Erbteil. Ich denke mal, ich tue dem Wort oder dem Sinn keinen Zwang an. Gott ist mein Erbteil. Er gibt mir jetzt schon im heutigen Leben, aber das, was er gibt, reicht bis in die Ewigkeit hinein. Das, was ich als sein Kind, als Gerechter haben kann, vergeht nicht, auch wenn mein Leib vergeht. Und wenn das alles, was ich sehe, nicht mehr da ist, dann bleibt etwas. Es ist unser Fels, unser ewiger Gott. Er ist in uns und das ist unzerstörbar. Das ist eine gute Versicherung. Im Vers 28 lesen wir einen weiteren Gedanken. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle seine Werke zu verkündigen. Der Vers ist mehr bekannt als Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist so die offizielle Formulierung von der Jahreslosung 2014. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Geschwister, wir werden manchmal als Christen so ein bisschen belächelt, dass wir die Leute immer auf irgendwann vertrösten, auf später, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, auf irgendwann. Und wenn man dann tot ist, kann ja keiner einen dafür haftbar machen, weil er ist ja sowieso alles vorbei. So wird es uns gesagt. Asaf sagt, in der Nähe Gottes zu sein, jetzt schon. Wow, das macht mich glücklich. Das ist schön, das ist das, was ich möchte. Die blanke Anwesenheit Gottes. Immer diese Erfahrung machen wir ja auch. Macht uns doch glücklich, oder? Der Petrus, als er die Nähe Gottes so erlebt hat, bei der Entrückung Jesu, der wollte gleich Häuser bauen. Der fand das so toll. Das war ein ganzes Bauprojekt, da wollte er gleich 3 bauen. So schön ist es, in der Nähe Gottes zu sein. So gut ist es, Kinder Gottes zu begegnen, weil in ihnen auch Gott lebt. Das macht auch glücklich, in der Nähe Gottes zu sein. Es macht auch glücklich, einfach aus der oder durch die Nähe Gottes auch seine Sichtweise der Dinge zu sehen oder zu haben. Und den Alltag, den wir erleben, und ich denke mal in vielen Situationen, die ich hier geschildert habe, wird sich manch einer vielleicht wiedergefunden haben. Wenn man diese ganzen Dinge aus der Sicht Gottes mal betrachtet, ich finde, das macht einen glücklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist vergänglich. Es ist unfair und das tut weh. Und manch einer geht nach Hause von der Arbeit und weint, aber das vergeht. Es vergeht. Es macht glücklich zu wissen, das Elend hat ein Ende. Und ich werde zu meinem Recht kommen, weil Gott mir dieses Recht verschaffen wird. Es hilft uns und es macht uns glücklich, das Wichtige und Unwichtige im Alltag auch zu unterscheiden. Nicht immer zu trachten nach dem Großen, nach dem Schönen. Nicht immer danach zu trachten, was ist gerade in. Und dann festzustellen, ich komme da nicht hinterher. Und dadurch die Ungerechtigkeit zu erleben. Es macht glücklich, diese Fülle in Christus zu finden. Und aus seiner Sicht und in seiner Nähe festzustellen, das ist nicht wichtig. Es gibt Dinge, die haben Ewigkeitswert. Den will ich nachjagen. Die will ich leben und erleben. Ich möchte Gott ganz nah sein. Ich möchte bei ihm sein. Und ein Gedanke, der mich auch sehr getröstet hat, ist zu wissen, dass am Ende die Gerechtigkeit nicht von Menschen hergestellt wird. Ich muss euch ehrlich sagen, manch einer hätte schlechte Karten, weil man dort wieder Pluspunkte sammeln muss. Da müssten wir wieder irgendwie uns auf den Weg machen, uns mit jemandem gut stellen, Kontakte spielen lassen oder sonst irgendwie, wenn irgendwann mal die endgültige Gerechtigkeit entstehen sollte. Aber die Gerechtigkeit kommt nicht von Menschen. Die stellt Gott selber her. Er als die Gerechtigkeit in Person wird Recht sprechen. Und es wird jeder zu seinem Recht kommen. Nicht aus Sicht der Menschen, sondern aus der Sicht Gottes. Weil er unsere Herzen kennt, unser Trachten kennt. Und dieser Gedanke, den Asaf hier sagt, dieses tägliche Bemühen, dieser tägliche Kampf nach einem gerechten und gutem christlichen Leben, sieht Gott. Und er wird es belohnen. Er wird es honorieren. Auf seine Art und Weise. Und keiner wird zu kurz kommen. Niemand wird am Ende sagen, Gott, das war unfair. Da wird Freude sein. Da ist Zufriedenheit. Und es ist töricht, und mit dem Gedanken möchte ich schließen, es ist töricht, die Gerechtigkeit hier zu suchen. Es ist töricht, sich danach auszurichten, wie kann ich hier noch zu etwas werden? Wie kann ich es hier noch zu irgendwas schaffen? Es ist töricht, dieses Ziel zu verfolgen, weil das führt dazu, dass wir immer ja, depressiver werden und die Ungerechtigkeit noch viel intensiver erleben. Wenn wir uns ausrichten auf unseren Herrn, wenn wir seine Nähe suchen, das bringt uns im Alltag Glück. Amen. Ich möchte noch die Gelegenheit auch zum Gebet geben. Lass uns dazu aufstehen.